Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch heiß diskutiert in Fachkreisen im Moment. Also das Lungenkrebs-Screening, was immer die entscheidende Frage ist, ist nicht nur, wie und wo ist dieser Lungenrundherd, sondern auch, wie kommt man dahin endoskopisch. Das ist, als wenn man auf einer großen Autobahn losfährt und ich möchte jetzt in die Eifel auf den kleinen Feldweg.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Wir schauen uns heute sogenannte Lungenrundherde an. Wenn unser Brustkorb geröntgt wird zum Beispiel, tauchen sie nämlich als Befund gar nicht so selten auf. In vielen Fällen sind diese Rundherde gutartig und stellen ja damit keine Bedrohung für unsere Gesundheit dar. Ist das Gegenteil der Fall, dann kann das aber zum Beispiel auf Lungenkrebs hindeuten. Deswegen ist eine Früherkennung dieses Phänomens so wichtig. Die Diagnostik, die ist tatsächlich nicht immer so einfach. Ich freue mich daher besonders über unsere heutige Expertin, die jetzt mit uns auch tiefer ins Thema einsteigen wird. Herzlich willkommen aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg, Dr. Lea Schotten.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Frau Dr. Schotten, Sie sind Oberärztin der Pneumologie und Fachärztin für Innere Medizin. Warum schlägt Ihr Herz denn für diesen Fachbereich?
Ja, die Pneumologie ist ein ganz, ganz breites Feld und hat sehr viele Varianten von Erkrankungsbildern, die wir abdecken. Und das Spannende ist, dass eben in einer verhältnismäßig kleinen Fachabteilung man sehr, sehr viele verschiedene Dinge auch als Arzt oder Ärztin tun kann. Und deswegen ist das sehr spannend. Und mein Fokus ist zum Beispiel die interventionelle Pneumologie. Das heißt, ich bin vor allem in der Diagnostik tätig.
Und würden Sie sagen, es war schon auch immer irgendwie die Lunge? Haben Sie das im Studium schon gemerkt oder hat sich das später so rauskristallisiert?
Tatsächlich nein, muss man ganz klar so sagen. Mein Plan war eigentlich immer, Chirurgin zu werden, bin dann über einen Umweg in ein sehr großes Lungenzentrum gekommen und habe dann da eben meine Nische für diese Endoskopien entdeckt und bin da absolut hängen geblieben und mein Herz schlägt jetzt absolut dafür.
Wie schön und spannend, wenn sich's dann doch auch so entwickelt und man einfach irgendwann spürt, das ist es, ne?
Ganz genau so.
Ich finde die Lunge auch sehr spannend. Grundsätzlich ist sie ja ein sehr robustes Organ, ja, weil sie einige Schutzmechanismen besitzt, um sich gegen äußere Einflüsse und auch Krankheiten zu verteidigen. Bevor wir mit dem Krankheitsbild heute einsteigen, vielleicht erstmal so generell, was hat denn die Lunge alles so für Eigenschaften?
Ja, die Lunge ist natürlich das wichtigste Organ, um Sauerstoff aufzunehmen. Das heißt, über die Atmung wird Luft in die Lunge hineingezogen über einen Unterdruck. Und dort findet dann der Gasaustausch statt. Das heißt, Sauerstoff wird aufgenommen und aber umgekehrt auch CO2 wird abgegeben. Und damit ist die Lunge eines der grundlegenden Organe, dass der Körper gut funktionieren kann.
Und sie hat auch eine Filterfunktion sozusagen, ne?
Das kommt tatsächlich hinzu. Da haben wir verschiedene Mechanismen. Das fängt schon beim Flimmerepithel an, also dass quasi die Luft, die aufgenommen wird, gesäubert wird, beziehungsweise was an Bakterien mit aufgenommen wird, wird direkt wieder nach außen transportiert und dann aber natürlich auch auf der Membranebene, wo der Gasaustausch stattfindet.
Ja. Ich finde unser heutiges Thema sehr spannend, weil ich tatsächlich auch vor meiner Recherche gar nichts dazu wusste. Ich kannte das Wort nicht mal. COPD, Asthma, klassische Infektionskrankheiten oder eben Krebs ist das, was ich so kannte oder kenne. Deswegen würde ich sagen, steigen wir auch ganz vorne mal ein. Was ist denn ein Lungenrundherd? Wie sieht sowas aus?
Ein Lungenrundherd ist erstmal eine Beschreibung von etwas, das wir im Röntgen oder meistens im CT sehen. Und es ist definiert als eine Verschattung, die bis 3 Zentimeter groß sein kann und hauptsächlich von Lungengewebe umgeben ist. Das heißt, ein Befund, der wirklich im Lungengewebe liegt. Es gibt verschiedene Grenzen für den unteren Wert. Also was ist der kleinste Lungenrundherd? Das hat sich auch im Jahre der Zeit geändert. Aktuell wird in den meisten Studien 0,8 Zentimeter angegeben, weil das einfach auch klinische Relevanz hat.
In der Regel können wir so einen Rundherd ja selbst nicht spüren, weil er keine Nervenenden hat, die Schmerz oder Empfindungen verursachen können. Worauf sollten wir denn selbst achten? Man lässt sich ja dann doch meistens erst durchchecken, wenn man auch Symptome spürt, oder?
Genau, das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil eben die große Sorge immer ist, dass hinter so einem Rundherd eben doch ein Lungenkrebs stecken kann. Und das Problem ist, dass viele dieser Lungenkrebse erst sehr spät diagnostiziert werden, das heißt im fortgeschrittenen Stadium, weil diese Rundherde in der Regel keine oder sehr unspezifische Symptome verursachen. Mhm. Also unspezifisch heißt, Husten wäre so ein Thema, wenn ein Befund Schmerzen bereitet, weil er eben doch an die Rippen heranwächst, dann ist das natürlich schon eins der größeren Warnsignale. Mhm. Und aber auch Blutabhusten ist eins der wichtigsten Warnsignale.
Okay, also da würde ich aber auch eh sagen, sobald das so ist, ist das, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo ich mich in eine Praxis begebe, ne?
Absolut, das sollte immer lungenfachärztlich vorgestellt werden.
Im Zusammenhang mit Risikofaktoren denke ich natürlich auch als erstes ans Rauchen, wenn es um die Lunge geht. Welche Faktoren erhöhen denn noch alles die Wahrscheinlichkeit von solchen Lungenrundherden?
Das muss man so ein bisschen differenzieren. Also wenn wir über den Lungenkrebs sprechen, sind vor allem tatsächlich die Noxen, die von außen kommen, ganz relevant. Und wie Sie gesagt haben, das Rauchen an absoluter Stelle Nummer eins. Aber wir sprechen auch über Feinstaubbelastungen, wir sprechen über verschiedene chemische Verbindungen, die das verursachen können. Oft ist ja auch Asbest ein Thema, wobei man da fairerweise sagen muss, gar nicht so ganz klassisch für die Lungenrundherde. Das macht oft ein etwas anderes Bild. Mhm. Genau. Das heißt, das sind die Hauptfaktoren. Mhm. Es werden zusätzlich auch Veranlagungen diskutiert. Und aber auch Vorerkrankungen können tatsächlich eine Rolle spielen und nicht zuletzt auch infektiologische Erkrankungen, also die klassische Lungenentzündung, die vielleicht etwas atypisch abheilt und eine Narbe verursacht zum Beispiel, kann sich so präsentieren.
Wenn wir jetzt über so Themen wie Feinstaub etc. sprechen, ich meine, wir alle kennen auch so ein bisschen die Emissionsbelastung, insbesondere auch durch den Verkehr. Würden Sie sagen, dass sich das deshalb auch gehäuft hat, die vergangenen Jahrzehnte vielleicht?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die meisten Befunde ja tatsächlich Zufallsbefunde sind, die wir zum aktuellen Zeitpunkt sehen. Mhm. Und was man natürlich einfach sieht, ist, je mehr CTs man fährt, desto mehr Zufallsbefunde findet man da. Das heißt, da die ganz klassische Korrelation zu ziehen, ist etwas schwierig.
Okay. Und würden Sie sagen, dass das aber auch eine Erkrankung ist, wo die Forschung generell noch nicht so weit ist?
Nein, das würde ich nicht sagen. Tatsächlich die Lungenrundherde, das muss man vielleicht auch nochmal so klar sagen, das ist keine Erkrankung in dem Sinne, sondern das ist ein radiologischer Befund, der da beschrieben wird. Das wird ja auch oft als Verschattung der Lunge oder so bezeichnet. Mhm. Und das heißt, es können ja ganz viele unterschiedliche Erkrankungen da zugrunde liegen. Mhm. Und das heißt, da muss man dann tatsächlich nochmal spezifischer auf die Krankheitsbilder selber gucken.
Okay. Also quasi, wie es dann sich entwickeln kann, da schauen wir gleich noch so ein bisschen genauer hin. Grundsätzlich gibt es ja Diagnostik, die in niedergelassenen Praxen stattfindet. Dann gibt es eben die Diagnostik, die Sie im Krankenhaus machen. Wie ist das bei einem Lungenrundherd? Auf was muss ich mich da einstellen?
Also grundsätzlich ist es immer extrem wichtig, einmal diesen Befund radiologisch einzuklassifizieren. Also wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass der bösartig ist? Da ist es immer extrem hilfreich, wenn man einen Verlauf hat, also dass man sieht, wird der größer oder kleiner. Das kann einem sehr helfen. Mhm. Genau. Und wenn man dann aber sagt, man ist sich nicht sicher und das könnte doch auch etwas Bösartiges sein, dann würde man tatsächlich den Schritt machen, im Zweifel auch invasive Diagnostik vorzuschlagen.
Das heißt, wir würden eine Biopsie machen dann sozusagen.
Genau, das wäre der erste Weg, um da natürlich das Risikoprofil für den Patienten möglichst gering zu halten, wird das in der Regel über eine Bronchoskopie gemacht.
Mhm. Und können alle Menschen so Untersuchungen machen lassen oder gibt es da irgendwelche Beschränkungen?
Ja, da gibt es tatsächlich Beschränkungen. Also grundsätzlich sollte man sich immer fragen, welchen Sinn hat eine Untersuchung? Das heißt, man sollte auch nur untersuchen, wenn es eine Relevanz für eine potenzielle Therapie hat. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Risikokonstellationen, was Herzerkrankungen und auch Lungenerkrankungen angeht, wo man sagt, der Eingriff ist zu risikoreich. Gerade bei jetzt, wenn wir zum Beispiel das Thema COPD aufgreifen, was ja häufig der Fall ist, weil diese beiden Befunde auch häufig zusammen auftreten, muss man immer schauen, ist das Risiko vertretbar und ist die Lungenfunktion ausreichend.
Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass Sie sagen, wer für Therapien geeignet ist, dann reden wir eher davon, ist der Gesundheitszustand des Menschen stabil genug, um zu therapieren.
Ganz genau. Mhm. Ja, denn wir haben gerade, wenn wir über kurative Therapien reden, wäre immer der erste Wunsch der Patienten ist, das rauszuoperieren. Mhm. Da muss man natürlich auch eine entsprechende Fitness mitbringen und eine entsprechende Lungenfunktion. Aber auch wenn man sagt, wir sprechen über palliative Therapien, Stichwort Chemotherapie, muss man immer schauen, ist der Patient dazu fähig.
Mhm. Und würde man quasi einfach zu Ihnen in die Sprechstunde kommen oder braucht man da eine Überweisung? Wie ist der Weg dahin sozusagen?
Also Stand jetzt ist, dass die meisten Patienten uns tatsächlich zugewiesen werden, also mit Einweisung in unsere Elektivambulanz, mhm. bringen dann eben die entsprechenden CT-Bilder mit. Und wir schauen uns die dann ganz genau an, um eben den Eingriff zu planen. Mhm. Denn was immer die entscheidende Frage ist, ist nicht nur, wie und wo ist dieser Lungenrundherd, sondern auch, wie kommt man dahin endoskopisch. Mhm. Das ist manchmal etwas knifflig. Wir sind ja an die Atemwege gebunden. Also das heißt, unsere Diagnostik folgt über die Atemwege. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber auch ganz klar die Frage, sehen wir vergrößerte Lymphknoten? Mhm. Denn man sollte den Eingriff immer so planen, dass es auch ein Krebs sein könnte, mhm. und das Staging dann gleich mitmachen. Das heißt, wenn da auffällige Befunde sind, auch die Lymphknoten anschauen und gegebenenfalls biopsieren.
Okay. Und wenn Sie sagen, es ist so ein bisschen tricky, quasi das endoskopisch zu untersuchen, ist das der Grund, weil es natürlich viele Verästelungen in der Lunge gibt, wenn wir es mal bildlicher machen?
Genau. Das kann man sehr schön so bildlich darstellen. Ich erkläre das meinen Patienten auch häufig so. Das ist, als wenn man auf einer großen Autobahn losfährt und ich möchte jetzt in die Eifel auf den kleinen Feldweg. Genau das ist der Punkt. Also wir haben sehr viele Aufzweigungen. Und auch die Größe der Atemwege wird einfach immer kleiner. Mhm. Das heißt, je weiter ein Befund von der Luftröhre entfernt liegt, mhm. von meiner, ich nenne es mal Route, desto schwieriger wird das natürlich, den zu erreichen. Mhm. Und aber auch für uns immer die Frage, liegt der direkt an einem Atemweg oder liegt der irgendwo so im Gewebe? Das macht es natürlich nochmal etwas schwieriger.
Mhm, verstehe. Ja, wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Gerade weil solche Herde auch ein Indikator für Krebs sein können, ist natürlich eine frühe Diagnostik eigentlich nochmal wichtiger. Kann ich mich denn regelmäßig screenen lassen dafür oder wie sind überhaupt die Untersuchungsoptionen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch heiß diskutiert in Fachkreisen im Moment. Also das Lungenkrebs-Screening. Bislang ist zumindest für die breite Bevölkerung noch kein organisiertes und strukturiertes Screening etabliert. Das wird aber kommen. Mhm. Da sind schon die meisten Gremien entschieden beziehungsweise haben sich positiv dafür ausgesprochen. Der aktuelle Stand ist es, dass es tatsächlich darum geht, das möglichst strukturiert zu machen. Mhm. Das ist auch der Vorschlag der Fachgesellschaften. Die haben sich zusammengesetzt, die daran beteiligt sind, die Radiologen, die Thoraxchirurgen und die Pneumologen, mhm. und haben eben ganz klar die Empfehlung gemacht, dass das über die Lungenkrebszentren ablaufen soll.
Warum gab es so ein Screening denn bisher noch nicht?
Das hängt zum einen mit der Datenlage zusammen. Die Daten, die aus Europa stammen, die sind jetzt seit etwa 4 Jahren publiziert, die eben ganz klar den Vorteil für ein Screening zeigen. Mhm. Hinzu kommt aber auch, dass gerade bei uns in Deutschland sehr strenge Richtlinien, was den Strahlenschutz angeht, vorliegen. Das heißt, das muss alles dezidiert geprüft werden, dass der Nutzen überwiegt. Das heißt, wir applizieren ja Strahlendosis während des Screenings. Die ist durch die neuen Techniken relativ gering. Da sprechen wir so um 1,2 Millisievert rum. Nichtsdestotrotz gibt es eben in Deutschland diese Richtlinien und das muss alles streng geprüft werden.
Ja, ist logisch. Also eine Untersuchung sollte ja nicht gefühlt mehr schädigen, als dass sie dann etwas rausfindet sozusagen, ne?
Genau. Und das Erfreuliche ist, dass die Studienlage eben ganz klar positiv ist für die Risikogruppe.
Okay. Und wenn so ein Screening gemacht werden würde, wie würde das ablaufen? Wie lange dauert so eine Untersuchung?
Genau, das ist relativ unkompliziert. Das ist ein CT, was dort durchgeführt wird. Und das CT wird auch extra in einer Technik durchgeführt, dass eine möglichst geringe Strahlenbelastung dem Patienten zugeführt wird. Und dieses CT dauert, also die Durchführung selbst, ein paar Sekunden. Mit jetzt Lagern und so weiter kann man so 5 bis 10 Minuten rechnen.
Okay, das geht ja eigentlich. Genau. Dann ist wahrscheinlich nur, weil das ist zum Beispiel echt immer so mein Horror, wenn man so komplett Wobei CT, ist das gleiche wie MRT, frage ich mich gerade an der Stelle? Nee, ne?
Nein, tatsächlich nicht. Genau, also der Unterschied ist, das MRT hat ein Magnetresonanzfeld und das CT ist die Computertomographie. Das heißt, das ist eine spezielle Röntgentechnik und man muss nicht in diese ganz enge Röhre, sondern es ist ein Ring, durch den man durchgefahren
Darauf
wird.
Darauf wollte ich hinaus, weil ja, wenn man so ein bisschen klaustrophobisch ist, dann ist es natürlich auch eine Herausforderung, ne?
Genau, also die Angst kann man hier an der Stelle schon mal nehmen.
Okay. Wenn Sie jetzt einen Lungenrundherd finden, das Relevanteste ist ja natürlich dann, ist er gut oder bösartig, oder?
Genau. Hier gab es jetzt im Rahmen der großen Studien, die eben mit der Frage des Lungenkrebs-Screenings durchgeführt wurden, tatsächlich mehrere Entwicklungen. Unter anderem wurde eine radiologische Klassifikation entwickelt oder weiterentwickelt, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Mhm. Denn das ist ja der erste Schritt, dass das radiologische Bild möglichst gut analysiert wird, um da eine Aussage machen zu können. Mhm. Da geht es dann tatsächlich, wie glatt ist so ein Herd brandet. Es geht darum, wie ist die Dynamik, was ich eben schon mal angedeutet habe, und eben auch, wie dicht ist ein Herd. Und es gibt dann über diese Klassifikation eine Einsortierung in bestimmte Stufen. Und je nachdem, in welche Stufe man einklassifiziert wird, desto höher ist das Risiko, dass da ein Lungenkrebs hinterstecken kann.
Wenn wir gerade nochmal den Punkt ansprechen, dass es nicht immer einfach ist, da diagnostisch hinzukommen, wie würde man denn behandeln, wenn es eine Stelle trifft, wo man nicht gut hinkommt?
Die Behandlung eigentlich richtet sich ja immer tatsächlich erst nach der Diagnostik. Das heißt, in jedem Falle sollte zumindest der Versuch einer histologischen Sicherung erfolgen. Vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz der Einwurf. Also mit unseren bronchoskopischen Diagnostiken, wenn man die Studien sich so anschaut, erreicht man mit den Techniken, die auch wir in Bonn haben, 70-80% der Herde. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass man da am Ende kein Ergebnis hat, sondern in den meisten Fällen kann man dem Patienten schon eine gute Aussage machen. Mhm. Genau. Falls es aber so ist, dass man den Herd aus einem Grund nicht erreicht haben sollte und die Lymphknoten unauffällig sind, dann würde man tatsächlich vorschlagen, dass man das dann doch unseren Thoraxchirurgen vorstellt.
Okay, und mit histologisch meinten Sie eben eine Probe entnehmen, richtig?
Ganz genau.
Okay. Ja, wir haben viel über Diagnostik gesprochen und was PatientInnen mit dem Phänomen erwartet sozusagen. Welche Fortschritte gibt es denn in der medizinischen Forschung dazu, beziehungsweise wo kann das noch hingehen?
Genau, ich denke, der wichtigste Schritt ist tatsächlich, dass das Screening erstmal etabliert wird, also dass die Früherkennung regelhaft stattfindet. Da vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung, das ist nicht für die breite Bevölkerung geplant, sondern eben für Patienten, die auch entsprechendes Risikoprofil haben, also ehemalige oder aktive Raucher, die zwischen 50 und 75 Jahre alt sind und auch mindestens 25 Packungsjahre geraucht haben. Mhm. Das heißt, das ist aber, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, wenn wir jetzt über die Perspektive sprechen. Mhm. Vielleicht nochmal so zu meinem Fachbereich für die interventionellen Untersuchungen. Da ist natürlich schon viel in Überlegung, wenn man schon endoskopisch an so einen Herd drankommt und kann den sichern, kann man den auch nicht direkt vor Ort behandeln. Mhm. Und da gibt es verschiedene Verfahren, die da in Testung sind. Mhm. Man muss fairerweise sagen, bislang hat noch keines dieser Verfahren so ganz durchschlagende Ergebnisse geliefert, dass es jetzt irgendwie in den nächsten 1-2 Jahren auch in die Praxis überführt werden könnte. Mhm. Aber das ist natürlich schon eine Überlegung, wenn man an diesen Herd dann endoskopisch drankommt, was für den Patienten ja wirklich minimal invasiv ist, dass man dann auch direkt vor Ort behandeln könnte.
Okay. Und hatte ich das eingangs richtig eingeordnet, wenn wir sagen, das Ganze ist gutartig, dann muss man sich auch wirklich keine Sorgen machen. Dann wäre es eher so, dass Sie das wahrscheinlich ab und zu kontrollieren würden, um zu gucken, ob es entartet, oder?
Also, wenn die histologische Probe eine sehr gute Erklärung dafür liefert, dass etwas wirklich gutartig ist, dann ist das genau der Weg. Also dann würde man vielleicht es noch 1-2 Mal nachkontrollieren, wenn überhaupt. Mhm. Wenn es unklar bleibt, dann muss man natürlich engmaschig da dranbleiben. Und deswegen ist in solchen Fällen die Anbindung an ein Lungenkrebszentrum trotzdem wichtig, dass das eben gut funktioniert.
Okay, verstehe. Dann würde ich gerne noch wissen, ja, was man so präventiv tun kann, um die Lunge gesund zu halten. Was sind da so Ihre besten Tipps?
Also das Beste mit Sicherheit, sich diesen Risikofaktoren zu entziehen. Da ist gesellschaftlich ja auch sehr viel im Gang. Also Rauch vermeiden, ja, und andere Noxen vermeiden. Aber es gibt tatsächlich auch Studien dazu, was man selber proaktiv tun kann, damit es gar nicht erst zu Veränderungen kommt. Das ist mit Sicherheit ein gesunder Lebensstil und auch eine gesunde Ernährung. Es gibt da einzelne Studien dazu, dass tatsächlich gerade Obstkonsum und nicht der Gemüsekonsum da helfen kann, solche Lungenrundherde zu verhindern. Genau, und sonst für die Lunge ist eine regelmäßige Bewegung sicherlich förderlich.
Das ist ja spannend. Ist auch rausgefunden worden, welches Obst?
Tatsächlich nichts. Okay. Es gibt da Vermutungen, dass eben tatsächlich über die Vitamine das quasi begünstigt wird, dass eben kein Rundherd entsteht. Mhm. Aber das sind Vermutungen.
Okay. Wie halten Sie sich gesund? Was machen Sie privat zum Ausgleich, wenn Sie auch mal runterfahren möchten?
Tatsächlich, das mit der regelmäßigen Bewegung, das sollte man ernst nehmen. Mir persönlich hilft da auch Yoga. Das kombiniert das natürlich schön, dass man auch gleichzeitig etwas entspannen kann in dem ja manchmal doch etwas stressigen Alltag.
Und was sind so die Momente, die Ihnen im Krankenhausalltag viel zurückgeben?
Da denke ich tatsächlich ganz spontan an eine explizite Situation. Da hat mir ein Patienten, der auch einen Tumor hatte, einen Stent gesetzt und damit die Atemwege quasi wieder eröffnet. Und dieser Moment, wo der Patient aufwacht und sagt, ich kann wieder durchatmen.
Ach schön.
Das gibt einem sehr viel.
Das kann ich mir vorstellen. Und ich wusste gar nicht, dass man da auch einen Stent setzen kann, weil wir haben tatsächlich in den anderen Folgen logischerweise übers Herz gesprochen. Also das heißt, da kommt es auch zum Tragen.
Da kommt es auch zum Tragen, aber meistens natürlich dann in den Situationen, wo der Tumor weiter fortgeschritten ist und auf die Atemwege drückt.
Okay.
Aber ja.
Dann aber umso schöner, wenn man sowas mitbekommt und eben sieht, dass ja ein Patient einfach wieder gut Luft bekommt im Anschluss. Vielen lieben Dank für dieses spannende und schöne Gespräch. Ich konnte definitiv einiges mitnehmen heute. Dr. Lea Schotten, Oberärztin der Pneumologie aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Bestellen Sie gern auch herzliche Grüße an Dr. Anselm und Dr. Tastsche. Mit den beiden habe ich ja auch schon Lungenfolgen aufnehmen dürfen.
Das mache ich sehr gerne und ich bedanke mich auch fürs Gespräch.
Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Schön, dass ihr zugehört habt heute. Hört gerne auch in unsere andere Episoden rein, wenn ihr mehr über Lungenkrankheiten wissen möchtet, oder schreibt uns eure Fragen einfach per Mail oder auf Social Media. Auf das nächste Mal freue ich mich auch sehr, weil wir dann den Menschen einen Raum geben, ja, die mit ganz viel Leidenschaft und Geduld neue Pflegekräfte bei Helios ausbilden. Da wird es also ganz konkret um die Praxisanleitung gehen. Seid auch gerne dann wieder mit dabei. Bleibt gesund und bis ganz bald.
Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.